Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 33.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Jetzt ist die KW 33, ist 13 Uhr und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ja, natürlich habe ich ein paar schöne Themen in meiner letzten Folge vor meinem Urlaub vorbereitet. Aber ich sag's direkt vorneweg, ich lasse euch nicht alleine während des Urlaubs, sondern wir haben ein bisschen was vorproduziert. Da kommt also nächsten Freitag und übernächsten Freitag und ich glaube auch übernächsten Freitag kommt da das ein oder andere Schmankerl auf jeden Fall für euch. Und ich glaube, mit dem Schmankerl fangen wir fast gleich an, aber nee, wir fangen erstmal mit den Smalltalk-News an und dann kommen wir zu einem Schmankerl im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Egal, wir starten mal. Let's go. Los geht's. Ja, und wie gesagt, wir starten mal mit etwas für den Abendessentisch.
Die Smalltalk-News der Woche.
Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, wofür nutzen denn die Menschen eigentlich so im Gros ChatGPT? Und da gibt es jetzt eine Studie oder eine Auswertung von der Washington Post, die so knapp 200.000 Anfragen bei ChatGPT ausgewertet haben und mal versucht haben herauszufinden, ja, was sind denn da so die typischen Cluster, die typischen Anfragen, die man an ChatGPT stellt. Jetzt könnt ihr kurz drüber nachdenken, ja, vielleicht denkt ihr so an das Thema Hausaufgaben oder vielleicht auch an so Sachen wie Karriereberatung oder Lebenslaufcheck und so weiter oder vielleicht auch Content-Erstellung. Nee, es ist eigentlich nichts davon so direkt, beziehungsweise zumindest nicht auf den ersten Plätzen, weil auf dem ersten Platz ganz vorne steht das Thema, ich sag mal, Lyrik, die Gedichte, Witze, also alles, was irgendwie so dich unterstützt bei so ganz, ganz kleinen Sachen. Das ist tatsächlich die Top 1 bei ChatGPT. Also wie gesagt, nochmal so Witze, Drehbücher, Texte, Gedichte, also im Storytelling würde man das jetzt sagen, da hat die Washington Post zusammengestellt. Dazu kann natürlich auch Content-Entwicklung dazugehören, aber ich würde mal sagen, bei Witzen und auch Drehbüchern geht es ein bisschen um was anderes. Auf Platz 2 geht es dann um die schönste Nebensache der Welt im weitesten Sinne. Nein, es geht nicht um Fußball, sondern rund um das Thema Sexualität. Also da wird dann ChatGPT anscheinend wahrscheinlich auch testweise aufgefordert, so ein bisschen Dirty Talk zu machen. Da werden ein paar Sachen abgefragt, wie das ein oder andere geht. So klassisch Dr. Sommer, würde ich mal sagen. Aber es wird vor allen Dingen auch darum gebeten, dass Bilder kreiert werden. Also von gewissen Posen oder von Frauen, Männern und so weiter. Also das ist auf jeden Fall Platz 2. Vielleicht auch ein bisschen erwartungsgemäß. Platz 3, da kommt dann das Thema Uni und Schule dann auf jeden Fall auf den Weg. Das heißt also Hausaufgabenhilfe, aktive Hausaufgabenhilfe, ChatGPT wird zum Nachhilfelehrer sozusagen. Auf Platz 4 kommen dann persönliche Themen, Ratschläge. Und dann kommt auf Platz 5 ganz spannend auch das Thema Coding auf jeden Fall. Das heißt also Programmieren, da wird ChatGPT auch das ein oder andere Mal um Assistenz gefragt. Und auf Platz 6 kommt dann das von mir schon angesprochene Thema Lebensberatung, Karriereberatung, Lebenslaufcheck und so weiter. Also solche Themen werden dann über ChatGPT auch inzwischen umgesetzt. Also das so die Top 6 laut Washington Post. Vielleicht, wie gesagt, ein bisschen was zum Diskutieren am Abendessen oder auf Frühstückstisch am Wochenende. Und jetzt kommen wir zum Schmankerl, vielleicht oder vielleicht auch nicht, mit der
Überraschung der Woche.
Ja, und das könnte vielleicht auch fast ein bisschen der Aufreger der Woche sein. Läuft auch schon seit ein paar Tagen und ist seit Wochen auch schon angekündigt. Es geht nämlich um die Aktion von Aldi Süd. Und was hat Aldi Süd gemacht? Aldi Süd hat sich entschieden, für ihr Thema der günstigen Lebensmittel natürlich wieder zu werben und auch zu zeigen, dass man bei Aldi Süd natürlich diese Produkte und Lebensmittel einfach bekommt, um einfach auch relativ günstig zu einem Produkt zu kommen oder zu einem Lebensmittel, zu einem Gericht besser gesagt auch zu kommen. Und das haben sie jetzt gemacht, indem sie sich entschieden haben, an 4 Standorten eine Art Döner-Imbiss aufzumachen. Das heißt also so eine Art Foodtruck zu kreieren, in dem es dann Döner gibt. Ja, irgendwie so ein schönes Produkt, das die Deutschen ja wirklich definitiv auch sehr, sehr schätzen. Und jetzt kommt der Spin oder der Twist, der wichtig ist bei Aldi. Die machen das natürlich nicht nur einfach aus Jux und Tollerei, sondern erstens, der erste Twist ist, sie produzieren sie nur mit Produkten aus ihrem Laden zum Großteil. Das heißt also, sie nehmen da das Fleisch, was ja gerade auch die Zielsetzung ist, aus der Haltungsstufe 4. Da hat ja Aldi eine bekannte und sehr ambitionierte Vision vorgegeben, dass sie bis 2030 nur noch Produkte, also Fleisch, aus der Haltungsstufe 4 haben wollen. Das ist früher eben die Bio-Sparte gewesen. Und zweitens haben sie natürlich dann auch die Veggie-Produkte genommen. Das heißt also, das Fleischersatz aus dem Sortiment und aus den Eigenmarken haben sie ebenfalls genommen und haben dann gesagt, erstmal zeigen wir natürlich, dass wir diese Produkte gut verarbeiten können. Und zweitens, jetzt kommt der zweite Twist, sie machen es natürlich unfassbar günstig. Ja, und da sieht man natürlich wieder die Aufgabe von Aldi, die sie sich selber auch gegeben haben, nämlich Gutes für alle, dass sie sagen, ja, also bei uns gibt es einen Döner eben deutlich unter dem Preis, den man vielleicht aktuell bei einem Dönerimbiss bezahlen würde oder einem Dönerrestaurant oder einem türkischen Restaurant bezahlen würde. Und zwar für 2 Euro für die, aufpassen, vegetarische Variante und 3 Euro für die Fleischvariante. Das heißt also deutlich, wie gesagt, unter dem Durchschnittspreis für einen Döner, den man jetzt aktuell so ein bisschen beobachten kann. Und da gab es natürlich dann ja schon die eine oder andere Aufregerstimmung zu dem Thema, weil man natürlich gesagt hat, ja, ist das jetzt eine gute Aktion? Ist es nicht so ein bisschen so, dass man auch sagt, hey, alles muss irgendwie günstig bleiben. Jetzt kämpfen die ganzen Dönerläden und Restaurants gerade dafür, dass man irgendwie vielleicht einen Preis bekommt, der auch fair ist, jetzt gerade bei den gestiegenen Energiekosten und so weiter. Und jetzt kommt Aldi um die Ecke und geht da voll in die Parade rein etc. Also genau das war so der größte Kritikpunkt. Und ich habe da ja auch eine gewisse Meinung dazu, die ich mal gerne mit euch teilen würde. Der erste Punkt ist, wir müssen es nochmal richtig sezieren und nochmal richtig in die Kausalität bringen. Warum hat Aldi das gemacht? Aldi möchte eben 2 Sachen nachweisen, nämlich erstens natürlich ihre Produkte darstellen und zeigen, was du mit diesen Produkten alles machen kannst. Und zweitens, sie wollen eben zeigen, dass so ein Gericht mit Aldi-Produkten sehr günstig zu kreieren ist. Das ist eben die Aufgabe von Aldi und sie sagen natürlich Gutes für alle. Das heißt also, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich das nicht mehr so leisten kann bei den gestiegenen Preisen von so einem Produkt und dementsprechend sagt, ja, dann mache ich das doch zu Hause. Also eine völlig legitime Marketinggeschichte und eine völlig nachvollziehbare Aktion. Dass Aldi sich, und das ist die zweite Kausalität, natürlich dann den Döner vornimmt, kann man irgendwo dann vielleicht auf der einen Seite kritisch finden, aber sie macht es natürlich marketingtechnisch sehr populistisch in dem Sinne, dass sie eben sagen, wir nutzen natürlich ein Produkt, wo es eh schon sehr viel Diskussion aktuell gibt. Ich meine, selbst die Politik kümmert sich ja mal mehr, mal weniger mit dem Augenzwinkern, mal schon durchaus auch ernsthaft um dieses Produkt, weil sie sagen, ja, da sieht man so ein bisschen die Preise, die eben gestiegen sind. Es gibt sogar eine Politikerin, die eine Art Dönerpreisindex jetzt vorgeschlagen hat, jetzt angelehnt an den Big Mac-Index als Beispiel. Es gibt Markus Söder in Nürnberg, der jetzt gerade auch eine Döneraktion gemacht hat oder auch bei seinem Lieblingsrestaurant war und dann so eine Crowd-Aktion praktisch draus gemacht hat. Das heißt, also man merkt, dieses Thema ist irgendwo streitbar, es beschäftigt die Leute, es zieht die Leute an. Von daher völlig nachvollziehbar bei einer Marketingaktion, wo Aldi, wie gesagt, diese Beweisführung anstellen möchte, dass das eben funktioniert, was ich vorher schon gesagt habe. Da ist natürlich klar, dass man sich solch ein Produkt nimmt, was die Leute einfach beschäftigt und nicht irgendeins, was irgendwo uninteressant ist. Und das führt natürlich dann völlig nachvollziehbarerweise gerade auch zu dem Andrang, weil es sind ja meterlange Schlangen auf den Parkplätzen von Aldi. Das muss wirklich geordnet werden, weil die Leute diese Aktion irgendwo anscheinend sehr schätzen, irgendwo ganz spannend finden und natürlich irgendwo da auch so ein bisschen dieser FOMO-Effekt oder dieser Neugierde-Effekt dann dazu kommt. Und jetzt kommt der dritte Punkt, warum ich auch sage, ganz ehrlich, diese Aktion ist auch okay und nachvollziehbar und ja, völlig legitim auf der einen Seite auch, weil die ganzen Döner-Restaurants und auch Gastrokritiker etc., die da drumherum jetzt schwirren und sagen, hey, wie könnt ihr das machen und das zieht auch sowas zurück und bitte hört doch auf damit, also da gab es wirklich auch Appelle als Beispiel, da muss man dann sagen, ich sag mal, diese sozusagen Döner-Restaurants haben teilweise auch echt selber Schuld mit dem, was sie die letzten Jahre da auch kreiert und etabliert haben. Weil am Ende musst du dich nicht wundern, wenn du erstens die ganze Zeit auf den Preis geachtet hast, das heißt, dich über den Preis differenziert hast, hier ein Rabatt, da ein Rabatt, hier ein Schülerrabatt und so weiter und irgendwie immer versucht hast, so überall mitzuhalten. Weil wenn du an deinem Produkt natürlich nie groß gearbeitet hast, beziehungsweise dein Produkt vielleicht teilweise auch so präsentierst, wie das viele Dönerläden machen, die sich einfach darüber definieren, dass sie nachts um 3 halt einen schlechten Döner verkaufen und sich dadurch durchfinanzieren, da muss man sich nicht wundern, dass vielleicht ja das Thema Preiserhöhung einfach kritisch gesehen wird. Es gibt natürlich einfach unheimlich viele positive Beispiele auch in diesem Bereich, wo es Läden gibt, die eigenes Brot backen, die die Soßen selber kreieren, die sich wirklich minutiös Gedanken machen über die Einrichtung bis hin auch zu der Salatkombination, die da vielleicht in so ein Brot kommt, wie du den auch zubereitest, wo kommt die Soße, wann eigentlich wie hin. Achtet mal darauf, wenn ihr in diesen durchschnittlichen Dönerläden seid, was es da für Unterschiede gibt. Und es gibt eben welche, die, wie gesagt, das wirklich sich überlegt haben und wirklich produkttechnische Spitzenleistungen liefern und dann eben natürlich einen ganz anderen Preis fordern können, als das vielleicht der durchschnittliche, teilweise auch schlechte Dönerladen dann eben macht. Und dann muss man sich, wie gesagt, nicht wundern, dass diese Kritik eben aufkeimt und dass man dann vielleicht auch mal ja von Aldi solch eine Ohrfeige bekommt, dass man eben nachweist, okay, ja, die Produkte können auch sehr gut, auch etwas günstiger kreiert werden. Wie gesagt, es ist nicht vergleichbar, es ist eine Marketingaktion, wo Aldi auch reinbuttert an Geld, nebenbei alle Einnahmen, die aus dieser Aktionen entstehen, werden übrigens gespendet an die Tafel. Aber ich möchte nochmal sagen, Wenn du ein Produkt wirklich Spitzenleistung lieferst und wenn du dir wirklich Gedanken machst von Brotauswahl über das Fleisch, über den Geschmack bis hin, wie gesagt, Salatauswahl, der Einrichtung in deinem Restaurant, was für Getränke gibt es dazu und so weiter, dann ist es, glaube ich, was ganz anderes über den Preis zu diskutieren und dann ist es natürlich auch möglich, da Preise zu fordern, die eben einfach gerechtfertigt sind. Wenn du dir aber keine Mühe gibst bei deinem eigenen Produkt und es wirklich teilweise so präsentierst, wie es viele, viele Dönerläden dort draußen machen, dann muss man sich nicht wundern, dass es eben diese Preisdiskussion auch gibt. In dem Sinne, Leistung setzt sich immer durch. Von daher einfach vielleicht an die eigene Nase fassen, bevor man da auf den Aldi zugeht. Und wir bleiben bei etwas, was für Aldi definitiv auch wichtig ist. Wir kommen zu den
Zahlen der Woche.
Und da gab es eine Umfrage von Knusper, also dem Lebensmittellieferant, und Apinio, die sich nämlich so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wie steht es denn eigentlich um die Eigenmarken in Deutschland? Und dazu haben sie an 2 Tagen knapp 1000 Leute befragt, und zwar zwischen 18 und 65 Jahre, eben zu ihrem Gebrauch, zu ihrer Nutzung und zu ihren Nutzungsgründen für das Thema Eigenmarken. Und erstmal muss man feststellen, warum sie sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also knapp 40-45% der Produkte im Handel sind inzwischen Eigenmarken. Und das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den 2010er Jahren, wo es gerade nur so 30-35% waren. Das heißt, man merkt natürlich da einen deutlichen Run seitens der Konsumentinnen und Konsumenten. Und das induziert wahrscheinlich dann auch, dass natürlich auch die Lebensmittellieferanten bzw. Supermärkte natürlich auch jetzt stärker auf Eigenmarken setzen. Und grundsätzlich muss man sagen, dass Deutsche gerade bei etwas weniger Geld im Portemonnaie stark auf Eigenmarken auch umsteigen. Und genau das hat man jetzt hier gesehen, weil fast die Hälfte der Befragten haben erstmal gesagt, sie machen Abstriche bei der Qualität, um eben Kosten zu senken. Und genau vor dem Hintergrund setzen 78% oder sehen das eben als beste Möglichkeit, diese 78%, eben auf Eigenmarken zu gehen und dadurch eben Geld zu sparen. Und weitere 57% haben dann zu Protokoll gegeben, dass sie sogar Eigenmarken gegenüber Markenprodukten dann auch einfach präferieren. Und das Spannende war, dass diese Präferenz besonders stark bei den 25- bis 34-Jährigen ausgeprägt war. Dann gibt es so klassische Produktkategorien, wo auch Eigenmarken gefragt sind. Das ist aber jetzt nichts Überraschendes. Also vor allen Dingen, wenn es um den Vorratsschrank geht oder auch um Haushaltsprodukte oder auch aus dem Kühlregal. Da ist man eben gewohnt, dort auf Eigenmarken zu setzen. Und jetzt ist die große Frage, sind jetzt Marken deswegen tot? Nee, auch da hat dann Knusper bzw. Apinio auch schon eine Antwort geliefert, und zwar ganz spannend, dass man nach wie vor, wenn es um Genussthemen gibt, um besondere Marken, um besondere Genussmomente, um besondere Produkte geht, dann setzt man nach wie vor auf die Lieblingsmarken und Lieblingsmarkenprodukte. Das heißt also, da merkt man ja, wenn es um die bestimmten Kategorien geht oder anders gesagt, wenn du eine starke, gute Marke bist, dann setzt du dich auch nach wie vor gegen die Eigenmarken durch. Und dann fand ich nochmal grundsätzlich spannend eine Frage, die man gar nicht so sehr thematisiert hat, aber die ich in der Auswertung gesehen habe. Wie viel mehr würdest du maximal für dein liebstes Markenprodukt ausgeben im Vergleich zu einer äquivalenten Eigenmarke? Und da hat man die Polarisierung schon sehr gut gesehen, zwischen Eigenmarke und Marke, weil nämlich knapp 40% gesagt haben, sie würden bis zu 50% mehr für eine Marke ausgeben im Vergleich zur Eigenmarke, selbst wenn die Eigenmarke relativ gleichwertig ist. Und immer noch jeder Zehnte hat auch gesagt, sie würden sogar doppelt so viel bezahlen für die Marke im Vergleich zu der Eigenmarke. Aber auf dem zweiten Platz bei dieser Frage kam dann gleich die Antwort, ich würde einfach gar nicht mehr für ein anderes Markenprodukt zahlen, beziehungsweise ich würde gar nicht dieses Markenprodukt nachfragen, wenn es eine vergleichbare Eigenmarke gibt. Das heißt, da merkt man wirklich diese Polarisierung, weil 40% haben gesagt, sie würden 50% oder mehr ausgeben und knapp 36% oder 37% haben gesagt, sie würden direkt aufs Eigenmarkenprodukt umschwenken, wenn es das denn geben würde. Also in dem Sinne, eine weitere spannende Studie zum Thema Eigenmarken, das wird uns definitiv noch ein bisschen beschäftigen und gerade auch die Marken natürlich beschäftigen. Wie setzt man sich denn da gegen die Eigenmarken durch? Und für die Supermärkte bedeutet es natürlich, wie stelle ich denn gute Eigenmarken zum Beispiel auch auf? Und damit wechseln wir zu den
Marketing-Themen der Woche.
Oder sind wir mal wieder bei einem Jubiläum angekommen. Gibt ja immer wieder viele Jubiläen. Und jetzt geht es um eine durchaus Lieblingsmarke der Deutschen, würde ich sagen. Um ein echtes Kultprodukt aus Europa, aus Deutschland. Und zwar um den VW Golf, der nämlich jetzt seinerzeit 50 Jahre alt wird. Und auch dazu hat natürlich Volkswagen eine Kampagne rausgehauen, die sich gewaschen hat, hat da wirklich sehr, sehr viel integriert gemacht. Das heißt also viele unterschiedliche Themen auch umgesetzt. Genau so müsste man eigentlich eine Jubiläumskampagne auch natürlich fahren, dass man sich nicht auf ein Medium irgendwie fokussiert, sondern dass man unterschiedliche Aktionen einfach macht, die ineinander greifen. Dazu gab es dann schon einen spannenden Film. Und jetzt möchte ich aber vor allen Dingen den Fokus auf die, User-Generated Content-Kampagne von Volkswagen und den VW Golf lenken, weil das haben sie sehr, sehr gut gemacht, indem sie nämlich die Leute, vor allen Dingen die Golf-Fans, Fans und Golfkäuferinnen und Käufer der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte darum gebeten haben, also ihre Stories und ihre Fotos, ihre besten Aktionen mit dem VW Golf auch zu teilen. Und da gab es unheimlich viele auch zurückgespielte Fotos und Aktionen etc. Und unter anderem wurden daraus hunderte eingereichten Fotos auch genutzt, um daraus wiederum eine digitale Autofoam-Installation zu machen, die man gerade im Wolfsburger Stadtgebiet zum Beispiel auch sehen kann. Das heißt, also, da sieht man dann auch, wie das umgesetzt wurde. Und diese Content-Einreichung wird natürlich auch für weitere Geschichten auch genutzt. Das heißt, also, es werden zum Beispiel Porträts wirklich im Kern nochmal im Fokus gezeigt. Es wird auch Filme daraus geben, die dieses Jahr noch kreiert werden. Das heißt also, man sieht, was man aus dieser User-Generated-Content-Kampagne alles machen kann. Und das Gute an diesem Beispiel finde ich wieder, also erstens, was ich vorher schon gesagt habe, Volkswagen und der VW Golf, sie haben es eben auf unterschiedlichen Medien gedacht. Genau so muss es natürlich auch machen, weil User-Generated-Content wird natürlich nicht jeden zukünftigen Käuferinnen und Käufer erreichen und vor allen Dingen auch nicht die, die schon einen Golf haben, die vielleicht mal irgendwann drüber nachdenken, hey, ja, das ist wirklich ein Fan- und Kultprodukt, vielleicht überlege ich mir jetzt mal die nächste Generation auch zu holen. Von daher musst du natürlich das auf unterschiedlichen Medien und durch unterschiedliche Aktionen auch spielen. Der zweite Punkt, den ich immer hier auch sehr gut finde, ist einfach wieder diese Idee, auf User-Generated Content zu setzen. Das ist natürlich hochauthentisch und es ist auch irgendwie schöner, ähnlich wie wir es ja vor 2-3 Wochen auch beim Bayerischen Rundfunk schon hatten. Es ist irgendwie auch schöner, dass man sich da nicht nur selber feiert und sagt, ja, wie teuer, dass wir dieses Produkt kreiert haben und so weiter, sondern natürlich die Leute einfach zeigt, die dieses Produkt sozusagen ja auch zu dem Status gebracht haben, in dem es inzwischen natürlich auch ist. Ja, und der dritte Punkt ist natürlich auch, du machst natürlich klar, es ist so ein Fanprodukt und das zieht natürlich auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise dann die vielleicht zukünftigen Käuferinnen und Käufer auch wieder an, weil du machst eben deutlich, der VW Golf definiert sich nicht nur und vor allen Dingen nicht mehr ausschließlich durch die Produktleistung, sondern schon durch die Anziehung und durch die Emotion, für die er vielleicht auch steht. Das heißt also, VW setzt sich hier ganz klar auf diese emotionale Ebene, auf die emotionale Route und lösen sich so ein bisschen von den Produkteigenschaften, die natürlich auch so ein Muss-Thema sind, weil da ist es immer schwer, natürlich gegen auch andere billigere auch zu gewinnen, was den Preis angeht oder auch die vielleicht die ein oder andere funktionale Eigenschaft eingeht. Aber wenn man sich natürlich auf das Thema Emotion setzt, da kann VW natürlich mehr liefern als viele, viele andere der Konkurrenten. Von daher eine sehr nachvollziehbare Route und auf jeden Fall sehr gut gemacht von VW hier. Ja, und dann kommen wir noch zu einem sehr streitbaren Thema und da sind wir bei dem Thema Hashtag AfD. Nee, angekommen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere aus dem letzten Jahr, ich glaube Oktober, September war es, da habe ich die hier schon mal vorgestellt, diese Kampagne AfD Nee, und davon gibt es jetzt eine zweite Auflage, natürlich aufgrund der unterschiedlichen Landtagswahlen, die jetzt in den ja gerade ostdeutschen Bundesländern auch stattfinden, also in Brandenburg, Thüringen und auch Sachsen. Und deswegen gibt es wieder eine Neuauflage, die wieder von der Demo Puck dann auch von dem Verein kreiert wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur, mit der gleichen Agentur wie letztes Jahr, die allerdings jetzt inzwischen ausgegründet wurde oder richtig gegründet wurde und die jetzt ja die gleiche Mechanik im weitesten Sinne auch nutzen wie letztes Jahr. Was war die Mechanik im letzten Jahr? Die Mechanik war mal grundsätzlich einfach deutlich zu machen, dass die AfD Sachen in ihrem Wahlprogramm stehen hat und wenn man die mal zu Ende denkt und wenn man die mal wirklich darstellt und richtig sich auch übersetzt, gerade für die Wählerinnen und Wähler, die teilweise zu der AfD eben tendieren, dann sieht man da eigentlich, dass man sich ja wirklich teilweise ins eigene Fleisch schneidet. Da sieht man dann im Wahlprogramm, dass die AfD eben gar nicht so eine große bürgerliche Volkspartei ist, sondern eigentlich jemand ist, der sehr, sehr stark für konservative ja, Themen auch steht und für sehr viele elitäre Themen auch steht, die eigentlich so für den ja, gemeinen Durchschnittsbürger in Deutschland gar nicht so interessant sind. Und dementsprechend versucht man dort dann ganz deutlich zu machen, hey, wenn du die AfD jetzt einfach nur aus Protest wählst, weil dir die Politik von den anderen Parteien nicht gefällt, dann schneidest du dir im schlimmsten Fall wirklich ins eigene Fleisch, wenn du dich selber sozusagen in Anführungsstrichen als das Volk auch siehst. Wie gesagt, dass es dir dann am Ende gar nicht so viel besser geht, wenn die AfD da wirklich an die Macht kommen sollte oder zumindest die Machtverhältnisse hier mit beeinflussen würde. Letztes Jahr gab es so, dass sie so ein paar so Persona gezeigt haben und dann immer gezeigt haben, naja, wie würde es denn dieser Persona, also zum Beispiel einer jungen Frau gehen, wenn die jetzt wirklich die AfD wählt und in 3 Jahren dann feststellt, hey, die haben die Kita nicht mehr unterstützt, die setzen ganz stark darauf, dass es ein ganz, ganz altes Rollenbild in Deutschland weiterhin gibt und ist das eigentlich wirklich gut für dich? Oder auch, wenn Rentner zum Beispiel auf die AfD setzen, was passiert denn da eigentlich mit dir? Das haben sie letztes Jahr so gezeigt, dass sie ja so fiktive Persona gezeigt haben, wie es denen 3 Jahre nach der Wahl, nach der Protestwahl sozusagen auch geht. Und dieses Jahr hat die Demopuck mit der Agentur eben eine Mechanik genutzt, kannst, wo sie so diese typischen Forderungen, wie zum Beispiel Dexit, dann irgendwie auf ein Plakat gebracht haben, das zweimal wiederholt haben, sodass so klar wird, okay, da ist es eine Forderung, die gerade skandiert wird auf der Straße. Und dann gibt es darunter einen QR-Code, der eben dann zu dem Wahlprogramm oder besser gesagt zu dem Faktencheck führt, wo man dann eben sehen kann, ja, es ist gar nicht so eine gute Idee, weil eigentlich das, was du hier willst und das, was die AfD im Wahlprogramm steht, das sind eigentlich völlig divergierende Themen. Das heißt also hier, wie gesagt, die gleiche Mechanik. Und was ich grundsätzlich neben der Mechanik, die ich für kreativ und sehr gut und sinnvoll halte und deswegen erstmal da schon mal einen Pluspunkt verteile, ist der zweite Punkt gut, dass ich finde, es ist auf eine Zielgruppe zugeschnitten. Und zwar ist das genau der Punkt, wo ich immer sage, wir müssen die Marketingaktion, wir müssen die Kreativität der Marketingwelt bei uns in Deutschland dafür nutzen, um wirklich zielgerichtet eine Marketingkampagne auch zu starten und eben genau zu überlegen, was ist denn eigentlich unser Ziel hier mit dieser Kampagne? Was wollen wir denn bei den Wählerinnen und Wählern wirklich machen? Und hier geht es ganz klar um diejenigen, die aus Protest wählen auf der einen Seite, allerdings das auch aus Unwissen tun. Und zweitens, dass man sich die Leute vornimmt, die vielleicht noch so ein bisschen unsicher sind, die sagen, naja, ich schwanke noch so ein bisschen, mache ich jetzt aus Protest oder nicht? Und mit so einem Faktencheck kannst du natürlich dann dafür sorgen, dass vielleicht der ein oder andere noch in die andere Richtung kippt und dann sagt, ja, nee, stimmt, wenn ich es jetzt mal schwarz auf weiß sehe, sozusagen auch im Wahlprogramm, dann macht das eigentlich alles gar nicht so viel Sinn und dann bin ich sehr, sehr weit weg von dem, was ich eigentlich am liebsten hätte. Von daher, wie gesagt, ich mag hier die Mechanik auf der anderen Seite, wie die Kreativität hier eingesetzt wurde und auf der anderen Seite eben, ja, diese Zielgruppengenauigkeit, dieser bewusste Umgang, dass man sich genau überlegt, wen wollen wir denn hier eigentlich damit erreichen. Von daher hoffe ich, dass das ganze Thema auf jeden Fall auch noch Wirkung erzielen wird. Und apropos Zielgruppenorientierung, wir bleiben beim gleichen Thema, sind aber auf einem anderen Medium und auf eine andere Art und Weise unterwegs. Wir gehen mal wieder hierhin.
Was gerade auf TikTok abgeht.
Und zwar geht es da um die Omas gegen rechts. Vielleicht habt ihr von denen auch schon mal gehört. Da gab es ein österreichisches Vorbild, was es jetzt in Deutschland eben inzwischen auch gibt. Das heißt also, ja, ältere Seniorinnen auf jeden Fall, die ja sagen, hey, die AfD zu wählen zum Beispiel oder grundsätzlich rechte Parteien zu wählen, ist mal grundsätzlich nicht so eine schöne Idee, weil dann geht es uns schlecht und euch, ja, den nachfolgenden Generationen genauso schlecht. Und die sind ja viel auf der Straße unterwegs, jetzt wechseln sie aber von der Straße eben zu TikTok und sagen, ja, auch auf Social Media muss das Ganze stattfinden. Und das machen sie auf eine sehr, sehr schöne und lustige und kreative Idee, die super zu TikTok passt, wo ich sage, dass die Zahlen aber noch ein bisschen ausbaufähig sind. Da gab es zwar schon einige Impressionen und viele positive Kommentare, aber gemessen daran, wie cool diese Aktion ist, gibt es da eigentlich noch mehr Ausbaupotenzial. Aber worum geht es denn eigentlich bei der Aktion? Man muss sich so vorstellen, also man sieht eine Art Anrufbeantworter, wo dann eine Oma anruft und sagt, hey, ich erreiche dich ja gerade nicht, aber lieber Björn, lieber Max, lieber Tino, und vielleicht erkennt ihr es schon an den Vornamen, ja, es geht um AfD-Politikerinnen und Politiker, die hier angesprochen werden von der vermeintlichen echten Oma, die ja ihren Rotzlöffel sozusagen oder ihren Enkel hier mal so ein bisschen versucht, zur Vernunft zu bringen und ihn mal ja auch deutlich zu machen, sag mal, was machst du denn hier eigentlich, Tino, Björn, Maximilian, was macht ihr denn hier eigentlich für einen Blödsinn? Und ist das eigentlich wirklich eine tolle Idee und wollt ihr das wirklich machen? Das heißt also, die rufen dann, wie gesagt, an und sprechen ihm dann so das ein oder andere auf den Anruf beantworten. Was ich daran schön finde, es ist nicht nur dabei getan, sondern das Ganze ist auch visuell sehr schön unterlegt. Das heißt, auch dort werden so ein paar Fakten gezeigt, es werden Schlagzeilen gezeigt und es wird eigentlich so ein ähnlicher Faktencheck auch gemacht, bloß eben auf eine verbale, aber auch teilweise auch visuelle Art und Weise, wie das eben vorher in der anderen Kampagne von Demopuck auch schon gemacht wurde. Das heißt, hier eine zweite sehr schöne Aktion, unheimlich Zielgruppen, genau, weil es geht natürlich jetzt bei TikTok darum, gerade die jungen Wählerinnen, teilweise die Erstwählerinnen und Wähler zu erreichen und genau die davor zu bewahren, da zur AfD zu greifen, indem man mal ganz, ganz unterhaltsam und sehr logisch und sehr genau, wie gesagt, mit dem Thema Faktencheck darauf aufmerksam macht, naja, die AfD ist, wie gesagt, nicht unbedingt die beste Idee. Von daher hier eine sehr schöne kreative Aktion, die ihr euch mal anschauen solltet. Ja, und zum Abschluss endlich mal wieder haben wir ein
Fundstück der Woche.
Und da sind wir bei unseren Freunden von Nocau angekommen. Ja, die kennt ihr natürlich aus dem Beyond-Podcast mit Christian Fenner, der ja wirklich wunderbar beschrieben hat, was mit dieser Marke alles so los ist, was die Ziele sind, wie sie die umgekrempelt haben und so weiter. Von daher nochmal klare Hörempfehlung auch zu dem Beyond-Podcast. Worauf ich jetzt vor allen Dingen beim Thema Fundstück aufmerksam machen möchte, ist eine Plakataktion, die Nocau gerade auch in Leipzig gestartet hat. Und zwar hat man dafür eine riesige Plakatwand von Ströer gemietet, hat aber nur ein 1/18 davon genutzt. Das heißt, es ist gerade so ungefähr DIN A4, DIN A3 groß, vielleicht würde ich so schätzen. Ja, vielleicht ein bisschen größer kann sein, aber viel größer wird es dann nicht, dass man einen ganz, ganz kleinen Teil dieser Plakatwand genutzt hat, um dort auf Nocau aufmerksam zu machen, indem man eben sagt, naja, wir nutzen eben nur ein 1/18 davon, weil den Rest des Papiers nutzen wir lieber für unsere Verpackung. Ja, Chapeau würde ich sagen, sehr gut vermittelt, worum es denn Nocau geht. Kreiert natürlich Neugierde, wenn man an so einem Plakat vorbeifährt und dann ist das alles weiß, außer eben dieses 1/18, was natürlich so in Augenhöhe ist, wo dann eben eine Message von Nucao draufsteht. Ist natürlich, wenn man jetzt weiter weg ist, was man bei Plakatkampagnen oftmals natürlich auch hat, wenn man vorbeifährt, ist natürlich schwer zu sehen, aber mindestens die Leute, die das natürlich sehen beim Vorbeigehen und natürlich auch die Aktion, die natürlich auch teilweise viral ging, schafft dann natürlich schon diese Aufmerksamkeit, die sich Nucao hier natürlich auch erhofft. Und man hat es ganz bewusst auch nur in Leipzig erstmal gestartet. Das heißt, genau dort möchte man auch deutlich machen, hey, wir kommen von hier, wir haben hier eine Identität und zumindest die Leipzigerinnen und Leipziger sollten uns auch kennen und natürlich auch schätzen. Von daher eine sehr, sehr schöne Aktion, wo ich auch nochmal den Fokus drauf legen möchte, ist, dass sie mit der Aktion auch direkt ihre Identität und ihre Spitzenleistung vermitteln. Das heißt also, würde ich sagen, Spielsatz-Sieg hier, was die Aktion von Nucao angeht, ein wunderbares Fundstück, wofür ich mal irgendwann diese Kategorie hier auch erfunden habe. Also schaut euch mal diese Mini-Mini-Mini-Kampagne auf einer riesigen Plakatkampagne auf jeden Fall an. Ja, und damit entlasse ich euch jetzt in meinen Urlaub sozusagen, aber auch in euer Wochenende und hoffe, dass ihr auch nächste Woche einen wunderbaren Start in die Woche habt. Also hört auf jeden Fall nächste Woche auch rein und die Wochen danach auch. Wie gesagt, es ist viel geboten. Wir haben ein paar Schmankerl, die nicht dönerbezogen sind, auf jeden Fall dabei. Von daher lasse ich euch nicht alleine. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.